Wir machen weiter im ersten Petrusbrief. Wir wollen heute mit Vers 10 weitermachen, wo es heißt, dient einander, also Kapitel 4, Vers 10, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also wir haben ja schon einige Aufforderungen gesehen, in Bewusstsein des nahenden Endes, das Nüchternsein, das Besonnensein zum Gebet, dann die Liebe, die wir untereinander haben sollen und die Gastfreundschaft, die geübt werden soll. Und jetzt folgt in Vers 10 eben der Dienst aneinander, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Haushalter ist etwas, das sehr bekannt war in der damaligen Zeit. Es gab Haushalter, die damit beauftragt waren, sich zum Beispiel wirklich um die Verwaltung des Hauses zu kümmern, sich um alle möglichen Erledigungen zu kümmern. Das machte dann eben nicht der Hausherr, sondern der Haushalter. Und das konnten ganz verschiedene Gebiete sein. Je nachdem, wie vermögend natürlich jemand war, konnte er sich erlauben, alles Mögliche dann einem Haushalter zu übertragen. Und natürlich musste so ein Haushalter ein guter Haushalter sein. Er durfte nicht verschwenderisch zum Beispiel umgehen mit den Dingen und natürlich nicht auch etwas selbst unterschlagen. Da kennen wir ja das Gleichnis vom Herrn Jesus, vom ungerechten Haushalter. Und diesem Haushalter, dem waren natürlich dann die Dinge anvertraut, die er verwalten sollte. Ja, wenn ihm nichts anvertraut wurde, dann konnte er auch kein Haushalter sein. Also wurden ihm diese Dinge anvertraut und mit denen musste er dann gut haushalten. Und in diesem Sinne wird uns gesagt, soll jeder dienen mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Also jeder ergibt sich daraus, hat eine Gnadengabe empfangen, das ist ein Geschenk, eben eine Gnadengabe, die hat jeder empfangen und mit dieser Gnadengabe soll jeder dienen, als eben ein guter Haushalter. Das heißt, wir sehen hier, die Gnadengabe ist etwas, was jeder hat, ist etwas, was Verantwortung mit sich bringt. Das heißt, da jeder Gläubige ausgestattet ist mit solch einer Gabe, ist er aufgefordert, als guter Haushalter eben damit umzugehen, ein guter Haushalter zu sein. Das griechische Wort hier für Gnadengabe ist eben das bekannte Charisma, aus dem sich auch eben der Begriff dann charismatische Gemeinde abgeleitet hat oder charismatische Bewegung. Charisma an sich ist ein biblisches Konzept. Wir haben es hier in der Bibel und jeder Gläubige hat ein Charisma. Also warum nennen wir uns dann nicht charismatisch, wenn doch jeder ein Charisma, eine Gabe empfangen hat? Das liegt natürlich daran, dass wir in der Regel nicht hergehen und irgendetwas, was auf einen Gläubigen zutrifft, als Gemeindebegriff verwenden. Ja, wir lesen hier ja auch, liebt einander, also Gläubige haben den Heiligen Geist in ihren Herzen, die Liebe Gottes ausgegossen in ihre Herzen, also nennen wir uns jetzt liebende Gemeinde. Ja. Natürlich wird es manchmal gemacht, es ist nicht so, dass es das nicht gibt, es wird manchmal gemacht und bei Liebe wäre es ja auch noch verständlich, weil die Liebe eben ja das Höchste ist, nach dem wir streben sollen, könnte man auch in den Namen einfließen lassen. Aber Charisma heißt eben charismatische Gemeinde in dem Sinne, dass eine besondere Betonung auf diesen Charismen liegt Und nicht auf allen Charismen, sondern, wie wir wissen, auf speziellen Charismen. Ganz speziell die Gabe der Prophetie, Zungenrede, Wunderkräfte und solche Dinge werden sehr stark betont, während andere, nämlich die Dienstgaben, eigentlich normalerweise kaum erwähnt werden. Dazu müssen wir natürlich betrachten, dass gewisse Gaben aufgehört haben, eben nur für die Anfangszeit der Gemeinde gegeben wurden. Da möchte ich auch drauf eingehen, aber nicht heute. Ich möchte das Thema aber etwas vertiefen, um aufzuzeigen, dass das eben so ist. Und so haben wir in der charismatischen Bewegung das Problem, nicht, dass alle Gaben betont werden, sondern genau diejenigen überbetont werden, die es gar nicht mehr gibt. Und wenn es die aber gar nicht mehr gibt und aber trotzdem in den Gemeinden jemand auftritt und sagt, ich habe jetzt aber eine Prophetie bekommen, ich gebe jetzt die Prophetie weiter, dann muss man sich fragen, wenn Gott diesen Propheten nicht berufen hat, wer hat diesen Propheten dann berufen? Und deswegen ist es ein wichtiges Thema. Da geht es nicht darum, einfach irgendwie schlecht über eine Bewegung zu reden, sondern es geht darum, davor zu warnen, weil diese Bewegung eben versucht, in andere Gemeinden einzudringen, zu unterwandern. Und man als Christ, wenn man auch in anderen Gemeinden unterwegs ist oder vielleicht Konferenzen, immer wieder damit konfrontiert werden wird. Und sogar wenn das nicht so ist, wird man persönlich immer wieder Begegnungen mit Charismatikern haben, die dann vielleicht sogar hergehen und sagen, dir fehlt noch die Gabe der Zungenrede. Du brauchst das noch, dir fehlt etwas. Und weil das so ist, ist es wichtig, da auch biblisch fest zu sein und wirklich zu wissen, was sagt denn die Bibel über die Gaben. Heute wollen wir uns ein bisschen allgemein beschäftigen, nämlich erstmal, was wird überhaupt als Charisma bezeichnet, was ist die Wurzel des Wortes, wie kann man es demnach dann auch verstehen. Dann eventuell, wenn die Zeit reicht, noch auf eine Einteilung eingehen und vielleicht noch, aber ich denke, dazu reicht es heute nicht mehr, ein paar konkrete Beispiele aufzuzeigen. Also erstmal Charisma, was eben als Gabe oder Gnadengabe übersetzt wird, ist eine Gabe von Gott und kann sich auch auf das ewige Leben beziehen. Warum? Weil das ewige Leben eine Gabe von Gott ist. Das sehen wir im Römerbrief, Römer Kapitel 6. In Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also was ist die Gnadengabe? Das ewige Leben ist die Errettung, ist das Heil. Das Heil, die Errettung ist eine Gnadengabe, ist ein Geschenk von Gott, ein freies Geschenk von Gott. Es kommt von ihm, es wurde uns von ihm aufgrund von seiner Barmherzigkeit geschenkt, nicht wegen unserem Verdienst, sondern weil es sein Wille war. Also das ewige Leben, ein Charisma. Und ich denke mal für einen Gläubigen erstmal das Wichtigste. Denn ohne ewiges Leben braucht man sich auch gar nicht über konkrete Gaben Gedanken machen, denn man hat dann keine und man kann auch nicht den anderen dienen. Die Wurzel des Wortes ist entsprechend das Wort charizomai und das bedeutet schenken oder frei geben. Und das möchte ich an ein paar Stellen betrachten. In Lukas 7, Vers 42 zum Beispiel. Und ich lese ab 41, Kapitel 7, 41. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Also zwei Schuldner, der eine schuldete 500, der andere 50. Sie konnten es nicht bezahlen und es wurde beiden geschenkt. Und da gibt es auch andere Übersetzungsmöglichkeiten. Es wurde beiden frei gegeben, frei erlassen. Somit bedeutet es ein freies Geschenk. So auch in Römer 8. Vers 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also alles wird uns mit Jesus geschenkt. Auch das hier, hier das Wort charizomai, ein freies Geschenk. Es ist nicht ein Verdienst, sondern ein freies Geschenk, etwas, das Gott frei gibt. Dann im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Auch hier wieder, was uns von Gott geschenkt ist, was er uns hat zuteil werden lassen. Und dann noch eine letzte Stelle, Philipper 1, Vers 29. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Wörtlich, denn euch wurde, was Christus betrifft, geschenkt, man kann auch es erweitern und sagen, die Gnade geschenkt, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also sowohl Glaube als auch Leiden um des Herrn willen sind freie Geschenke des Herrn, freie Geschenke Gottes. Und von dieser Bedeutung, von dieser Wurzel her, ist klar oder geht klar hervor, dass auch die Geistesgaben, also das, was mit Charisma bezeichnet wird, frei ist. Es wird von Gott frei geschenkt. Und das sehen wir im 1. Korintherbrief ganz deutlich. 1. Korinther 12. Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also der Heilige Geist teilt diese Gaben zu, wie er will. Nicht wie wir wollen, sondern wie er will. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn wenn man in charismatische Kreise geht, dann wird man oft Menschen treffen, die sagen, ich habe jahrelang darum gebetet, dass ich die Gabe der Zungenrede bekomme und endlich habe ich es bekommen. Oder manche sagen auch, oder ich habe es nicht bekommen. Da wird Mut dazu gemacht, zu bitten, gib mir die Gabe der Prophetie, gib mir die Gabe des Zungenredens oder des Auslegens oder der Wunderkräfte oder der Heilungen. Es wird nicht nur gebetet, es wird richtig darum gerungen. Und bei manchen geht es ja so weit, dass das Heil damit in Verbindung gebracht wird. Das heißt, da bleibt einem gar nichts anderes übrig, als so lange zu bitten und zu flehen, bis man diese Gabe hat, weil vorher hat man keine Heilsgewissheit. Und wenn man sie dann hat, dann kann man sicher sein, dann ist man wirklich errettet. Hier heißt es aber, und das ergibt sich auch aus dem Wort, dass es eben eine freie Gabe Gottes ist und dass der Heilige Geist diese Gaben zuteilt, wie er will, in seiner Souveränität, nach seinem souveränen Plan. Das ist das Wesen dieser Gnadengaben, deswegen auch Gnadengaben. Es ist frei. Und wichtig, wenn wir in diesem gleichen Kapitel bleiben, in Vers 7 heißt es, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Allgemeinen ist zwar in Klammer, aber warum wurde es hinzugefügt? Weil es sich aus dem Nutzen ergibt. Der Nutzen ist ja nicht der Nutzen für sich selbst, sondern für den anderen, für die Glieder am Leib. Und das ist ein wichtiger Punkt über die Geistesgaben. Die Geistesgaben stehen in Verbindung mit dem Leib Christi und stehen in Verbindung mit dem Dienst am Leib Christi. Das heißt, die eine Hand dient der anderen. Ja, nicht die eine Hand wäscht die andere, sondern die eine Hand dient der anderen. Jedes Glied am Leib ist wichtig, damit der Leib eben richtig funktioniert. Und somit stehen diese Gaben, diese Gnadengaben in Verbindung mit dem Dienst am Leib und deswegen zum gegenseitigen, zum allgemeinen Nutzen. Nicht etwa zur Selbsterbauung, sondern zur Erbauung des Leibes des Christus, sagt uns die Schrift. Und somit ist die Einordnung der Zungenrede, der damaligen, ich meine, heute gibt es ja keine mehr, aber die Einordnung der Zungenrede, besser gesagt Sprachenrede, weil Zungenrede wieder ein schlechter Begriff ist, der Sprachenrede als persönliche Gebetsgabe nicht biblisch, schon gar nicht mit dem Konzept der Gaben, wie es uns in der Bibel geoffenbart wird, vereinbar. Manche sagen, ja, ich mache das zwar in der Gemeinde nicht, aber in meinem Kämmerchen, da erbaue ich mich damit, durch diese Zungenrede, wie sie es dann ausdrücken, und das passt eben nicht mit diesem allgemeinen Nutzen zusammen, und deswegen ist es eben keine persönliche Gebetsgabe, sondern wir werden das auch noch betrachten, was es denn genau war. Also es ist wichtig, dieser Dienst am Leib, dieser allgemeine Nutzen, gegenseitig, dass man gegenseitig diese Gaben einsetzt. Diese Gaben, wir haben da eben verschiedene Listen mit Gaben, die wir auch noch betrachten werden. Diese Gaben sind eben für uns eine Verantwortung, dass wir diese einsetzen. Und die Frage ist, oder eine wichtige Frage, die man sich stellt, sind diese Gaben, so wie sie in der Schrift geoffenbart werden, sind es klar abgegrenzte Gaben, sodass man sagen kann, genau die Liste, die wir haben, das sind die Gaben. Also der eine hat eine Lehrgabe, der andere eine Dienstgabe in verschiedenen Bereichen oder in einem Bereich, der andere damals dann Weissagen, der andere Zungenreden. Oder ist es so, dass es auch Variationen von diesen Gaben geben kann? Und das passt besser, dass es Variationen geben kann, weil wir eben in verschiedenen Bibelstellen unterschiedliche Aufzählungen haben. Das deckt sich eben nicht immer hundertprozentig, sondern wir haben da eine Liste im Römerbrief, zum Beispiel Römer 12, eine Liste mit Gaben. Wir haben hier im Korintherbrief eine Liste mit Gaben, wobei hier natürlich mehr der Schwerpunkt auf diesen Wundergaben, prophetischen Gaben und so weiter gelegt wird. Aber da nicht überall, wo von Gaben die Rede ist, einfach alles aufgezählt wird, ist es eben passender zu sagen, diese Gabe, die jemand hat, die ist ganz persönlich, geht natürlich eher in die eine oder in die andere Richtung, aber es gibt da nicht x Kopien von Gläubigen, die genau die gleichen Gaben haben, sondern das kann sehr vielfältig sein, so wie der Herr ja auch vielfältig ist und so, wie es ja heißt, die mannigfaltige die mannigfaltige Gnade Gottes, so ist die Gnade des Herrn facettenreich und das spiegelt sich dann auch entsprechend in den Gaben wider. Petrus selbst, an unserer Stelle im Petrusbrief, haben wir schon eine gute Aufteilung der Gaben. Und zwar, da gibt es zwei große Kategorien. Er sagt in Vers 11, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes, also reden, die eine Seite. Wenn jemand redet, rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also die zwei großen Kategorien, die wir hier haben, sind Redegaben auf der einen Seite und Dienstgaben auf der anderen Seite. Und wenn wir die anderen Listen anschauen im Römerbrief, im Korintherbrief, dann können wir diese ganzen Gaben in diesen zwei Kategorien einordnen. Es ist aber keine Abgrenzung in dem Sinne, entweder nur so oder nur so. Zum einen ist es so, dass jemand, der redet, dann damit natürlich auch dient. Er dient damit der Gemeinde, dass die Gemeinde erbaut wird, ermahnt wird, gestärkt wird und so weiter. Also alle Gaben sind letztendlich Dienstgaben, aber trotzdem gibt es Gaben, die mehr mit der Rede in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Predigen, das Wort auslegen und so weiter. Und auf der anderen Seite Dienstgaben, Gaben, wo man eben nicht so viel redet, sondern eher einfach dient, dem anderen durch praktische Hilfeleistung zum Beispiel hilft. Ja? Dabei schwätzt man nicht ständig, sondern da packt man an, kann man mal sagen. Ja? Bei der Auswahl der Diakonen, der Diakone, die ja dienen sollten, sehen wir aber, dass sie auch reden konnten oder reden können sollten, weil oft in Verbindung auch mit praktischer Hilfeleistung vielleicht eine Tür aufgeht, um eben auch durch Worte dem anderen zu dienen, denn vielleicht zu ermutigen, erbauen, trösten. Wenn jemand hilfebedürftig ist, ja, dann packt man vielleicht an, indem man hilft beim Putzen oder sonst etwas. Aber vielleicht findet man ein paar Minuten Zeit, um miteinander zu reden und den anderen so auch durch das Wort zu stärken. Der Schwerpunkt liegt dann aber eher auf dem Dienen, wobei das andere natürlich nicht ausgeschlossen ist. Also hier diese zwei Kategorien, die uns Petrus hier aufzeigt, reden oder eben dienen. Und jetzt kann man sich fragen, ja, was ist denn wichtiger? Da ist wichtig zu betonen, die Gaben am Leib sind alle wichtig. Und es gibt welche, die stehen eben mehr im Vordergrund und andere sind mehr im Hintergrund. Das heißt aber nicht, dass die im Hintergrund sind, weniger wichtig sind, sondern sie sind eben genauso wichtig und notwendig und müssen am Leib vorhanden sein. Und warum ist es so wichtig, dass diese Gaben zum Einsatz kommen? Ja, manchmal kann so die Meinung kommen, wenn die Leitung der Gemeinde einfach ihren Dienst tut, also es Predigten gibt, es Lehre gibt, dann ist ja alles okay, dann passt das. Und manchmal geht es noch weiter, wenn man so eine starke pastorale Gemeinde hat, wo also ein Gemeindepastor für alle möglichen Dinge zuständig ist, dann werden alle Mängel, die es in der Gemeinde gibt, auf den Pastor übertragen. Ja, und dann wird gefragt, ja, warum gibt es das nicht, warum fehlt das und so weiter. Und er ist dann für alles verantwortlich ist. Das ist aber nicht biblisch. Die Gemeindeleitung führt natürlich die Gemeinde. Aber wenn jetzt andere nicht da sind, die dann zum Beispiel dienen und diesen Dienst tun, dann gibt es einen Mangel. Und dadurch leiden dann andere Glieder auch, weil dieser Dienst eben nicht ausgeführt wird. Und so kann das Fehlen oder die mangelnde Bereitschaft, die eigene Gabe auszuüben, dazu führen, dass vielleicht jemand anderes seinen Dienst auch nicht ausführen kann, seine Gabe gebrauchen kann. Denn er ist ja auch abhängig von dem anderen Glied. Und so ist es ein Miteinander, wo es wichtig ist, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist und dass man sich dem Herrn zur Verfügung stellt, um eben den anderen zu dienen. Und da ist eben gerade besonders das, was im Hintergrund geschieht, ja, was vielleicht gar nicht eben die ganze Gemeinde mitkriegt, aber wo Einzelne treu dienen, sehr wichtig und ein großer Mangel vorhanden, wenn dieser Dienst nicht ausgeführt wird. Ja. Da kann dann der Prediger vorne stehen und predigen und tun und machen. Natürlich soll die Predigt diejenigen dann dazu ermutigen, das zu tun. Aber wenn es nicht getan wird, dann fehlt einfach etwas. Und so muss sich da jeder auch der Verantwortung bewusst sein. Gemeinde ist eben nicht nur der Prediger, sondern Gemeinde sind eben alle Glieder am Leib, die treu ihren Dienst tun. Nun, aber wie ist es denn, wie weiß ich überhaupt, welche Gabe ich habe? Muss ich da einen Gabentest machen zum Beispiel? Ich habe das ja schon mal erzählt, ich habe schon mal einen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was dabei rauskam. Ich war damals schon ein bisschen skeptisch. Einen Gabentest muss man sicher nicht machen. Vor allem deswegen, wie ich ja gesagt hatte, weil die Gabe eben sich eben nicht hundertprozentig mit der Definition jetzt decken muss, die wir in der Bibel haben oder die dann in diesen Gabentests vorhanden sind. Da war dann auch Gabe der Heilung und so weiter natürlich auch mit dabei in diesem Gabentest. Das ist nicht zielführend, sondern es geht erstmal um die Grundhaltung, um die Grundbereitschaft, sich selbst mit seinen Gaben dem Herrn zur Verfügung zu stellen und bereit sein, einfach dem anderen zu dienen. Und im Dienst stellt sich das dann schon raus, in welchen Bereichen der Herr einen gebraucht. Wenn man bereit ist, sich zur Verfügung zu stellen, um den anderen zu dienen, um dem Leib zu dienen, dann wird sich das schon manifestieren und man weiß dann mit der Zeit, in welchem Bereich der Herr einen gebrauchen möchte. Aber jetzt gibt es Gläubige, die sind 10 Jahre gläubig und sagen, ich weiß es immer noch nicht. Ja, dann muss man nicht hier das Problem bei den Gaben suchen, auch nicht bei Gott. Denn Gott hat keinen Fehler gemacht, er hat jedem Gläubigen, in dem Moment, wo er wiedergeboren wurde, eine Gabe gegeben. Also das Problem liegt nicht beim Herrn, das Problem muss man dann eher bei sich selbst suchen und erstmal grundlegend sich prüfen. Ja, grundlegend die Haltung, die Gesinnung prüfen, ob man wirklich in dieser Liebe zu den Geschwistern auch bereit ist, sich einzusetzen, sich dem Herrn, natürlich als erstes die Liebe zum Herrn, die kommt ja zuerst und dann auch zu den Geschwistern, dann auch den anderen dienen möchte. Oder hat man vielleicht sowieso eine kritische Einstellung gegenüber den Geschwistern? Hat man mehr die Schwächen der Geschwister im Blick, als das, was der Herr aus ihnen gemacht hat? Wenn man eine falsche, kritische Einstellung hat zu den Geschwistern, vielleicht dadurch auch eben mangelnde Liebe, wie soll man dann eben den anderen in Liebe dienen? Dann muss man erstmal seine Einstellung, seine Haltung prüfen und sich dessen bewusst sein, dass der Herr Jesus uns alle angenommen hat, auch den Bruder, die Schwester, mit ihren Schwächen angenommen hat und denjenigen so annehmen und bereit sein, in Liebe zu dienen. Also, das möchte ich betonen, dass man eben nicht hier Gott Vorwürfe macht. Ich bin jetzt schon 10 Jahre gläubig und ich weiß nicht, was meine Gabe ist. Das Problem, das müssen wir bei uns selbst suchen und nicht bei Gott. Er hat uns diese Gabe gegeben, er hat uns eine Verantwortung gegeben, als gute Haushalter diese Gabe eben einzusetzen. Und so sind wir aufgefordert, auch das zu tun und dementsprechend zu handeln. Hier natürlich ist auch Zeit notwendig. Ja, oft ist ein Mangel am Dienst an den anderen darauf zurückzuführen, dass man keine Zeit hat. Wir leben nämlich in einer Zeit, in der es keine Zeit gibt. Ja, in einer zeitlosen Zeit, kann man sagen. Allerdings war das auch früher teilweise so, je nachdem, in welcher Schicht man gelebt hat. Ja, wenn man ein Sklave war, dann hat man auch wenig Zeit gehabt, nicht zwangsläufig. Und es gab Sklaven, die es sehr gut hatten, aber auch welche, die es schlecht hatten. Und die Zeit, die musste man sich immer erkämpfen. Und das gilt heute auch so. Und heute sagt vielleicht manch einer, ja gut, ich arbeite so und so viele Stunden pro Woche. Dann noch irgendwie einen Dienst am anderen zu tun, wo ich vielleicht erstmal hinfahren muss, um diesen Dienst zu tun, ist einfach nicht drin. Da muss man sich einfach überlegen, ob man die Prioritäten in seinem eigenen Leben richtig gesetzt hat. Manchmal ist es oder gibt es Phasen, da ist einfach nichts drin. Da ist einfach keine Zeit übrig, obwohl man dafür kämpft und alles tut. Und das ist dann einfach in dieser Phase so. Aber es kann auch sein, dass wir Möglichkeiten haben, die wir vielleicht gar nicht sehen, um mehr Zeit zu haben. Ein Punkt ist zum Beispiel, wenn es möglich ist, die Reduzierung der Arbeitszeit. Aber nicht, um dann mehr Freizeit zu haben, sondern um diese Reduzierung dann zu nutzen, um eben anderen zu dienen und sich dem Herrn zur Verfügung zu stellen, um diesen Dienst zu tun. Und es ist nicht so, dass wir gefangen sind in allen Umständen und da nichts machen können. Natürlich ist es manchmal so, ein Sklave zum Beispiel, der konnte nicht immer sagen, ich werde jetzt frei. Aber Paulus sagt, wenn es möglich ist, dass du frei kommst, so mache davon Gebrauch. Und wenn der frei war, hat er sicherlich mehr Möglichkeiten gehabt, auch der Gemeinde zu dienen. Also diese Aufforderung, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Es ist auch so, dass man eventuell, wenn man es wirklich nicht schafft, außerhalb der Versammlungszeiten praktisch anderen zu dienen, dass man dann zumindest die Möglichkeiten nutzt, wo man mit der Gemeinde zusammenkommt, dass man wirklich auch betet und vielleicht einfach die Möglichkeit hat, einen Bruder, eine Schwester zu erbauen, zu stärken, zu trösten. Da reichen manchmal ein paar Worte, das natürlich durch Worte, dann vielleicht auch durch Gebet, vielleicht auch durch Anteilnahme. Wir werden da noch genauer drauf eingehen, auf die Gaben, die uns in der Schrift erwähnt werden. Da ist es vielleicht wichtig, sich dessen bewusst zu machen, dass man eben nicht nur zusammenkommt, um Rezepte, das ist ein Beispiel, das ich ja gerne verwende, aber ich nehme mal ein Beispiel für Männer, um über Fußball zu sprechen. Denke ich mal, was jetzt hier nicht so das Problem ist, über Hausbau oder Renovierung zu sprechen, sondern dass man eben auch überlegt, vielleicht gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die einfach jetzt gerade Trost nötig hat, den man einfach mal zur Seite nimmt, kurz ein paar Worte austauscht und so dem anderen dient und für den anderen da ist. Ja? Vielleicht sieht jemand niedergeschlagen aus. Dann geht man vielleicht auf den zu und sagt, warum guckst du so niedergeschlagen? Kann ich für dich beten? Ja, vielleicht einfach solche einfache Dinge, die eben auch möglich sind, während unseren Treffen oder eben nach, zum Beispiel nach der Bibelstunde oder eben sonntags nach dem Gottesdienst, dass man nicht gleich sofort umschaltet auf Alltagsprogramm und mit dem Kopf beim Mittagessen ist, sondern eben überlegt, wie kann man da vielleicht im Kleinen einen Dienst am anderen tun. Damit möchte ich schließen mit dieser Aufforderung oder diese Aufforderung auch mitgeben, dass das auch ein Anliegen ist, der Dienst aneinander, denn dieser ergibt sich ja aus der Liebe zueinander. Diese Liebe ergibt sich, dass wir einander dienen sollen und die Motivation ist natürlich die Liebe Gottes zu uns, die wir empfangen haben und die Gabe, die wir bekommen haben, als wir gläubig wurden und hier sind wir aufgefordert, haben wir eine Verantwortung, diese Gaben füreinander einzusetzen und das möchte ich mitgeben als Gedanke für jeden, dass er sich Gedanken macht, das vielleicht auch ins Gebet oder sicher ins Gebet bringt. Wie kann ich ein guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes sein? Der mannigfaltigen Gnade Gottes, denn dadurch wird Gott verherrlicht, wie wir eben dann auch hier im Abschluss dieses Verses sehen.